Kunst und Leben. Der Monopol-Podcast von Detektor FM.
Ja, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kunst und Leben. Ich bin Sarah Steinert und diese Folge ist eigentlich unsere allererste Live-Aufzeichnung mit Publikum. Und so Live-Podcasts sind ja gerade total im Trend und da dachten wir, da machen wir natürlich auch einfach mal mit und senden nicht wie sonst aus dem Archiv der Monopolredaktion in Berlin-Charlottenburg, sondern haben uns quasi mal in das Herz der Berliner Kunstszene vorgewagt und sind hier in der Auguststraße im Mi Collectors Room in Berlin-Mitte. Und damit Sie auch zu Hause hören, dass ich hier nicht alleine sitze, würde ich unser Publikum mal kurz bitten, wirklich durch so ein ganz klassisches Trampeln vielleicht mal zu zeigen, dass ihr wirklich viel zu viele seid, als dass wir im Archiv heute sitzen könnten. Wunderbar. Das Schöne an so einem Live-Podcast ist natürlich auch, dass man mal seine Hörer kennenlernen kann, also mal wirklich in Gesichter guckt, weil wenn wir da immer im Archiv sitzen oder ich kenne das auch vom Radio, dann hat man manchmal das Gefühl, man sendet so ins Nichts und dann gibt es dann immer mal so Abrufzahlen jetzt bei den Podcasts. Wir haben jetzt auch schon 15.000 Abonnenten, das ist natürlich total schön, aber das ist halt eben sehr gesichtslos. Und was ich mich schon immer gefragt habe ist, wer hört uns denn eigentlich? Hört uns nur diese Kunstbubble, nenne ich sie jetzt mal? Oder sind es auch einfach kunstinteressierte Menschen? Und deswegen würde ich jetzt nochmal um so ein kleines Fußtrampeln bitten. Wer es denn wirklich so sagt, ja, ich bin total in der Kunstszene, ich bin hier Künstler oder schreibe über Kunst oder bin Galeristin oder Galerist? Okay, und wer ist einfach nur interessierter Laie? Okay, das ist doch hälftig. Gut, dann das erklären wir alles im Persönlichen vielleicht nochmal später. Wir sprechen heute über ein Thema, dafür braucht man gar nicht so viel Expertise, man muss auf gar keinen Fall Kunstkennerin oder Kenner sein, denn wir sprechen über etwas, zu dem es auch nur bedingt schon etwas zu sagen gibt, weil es nämlich noch gar nicht da ist und das ist die Zukunft, genauer gesagt die Zukunft der Kunst. Und dafür haben wir uns heute ein paar Experten eingeladen, die mit ihrem Wissen, mit ihren Beobachtungen und Erfahrungen so ein bisschen Licht ins Dunkel der Ungewissheit bringen können. Und zwar den Architekten und Designtheoretiker Friedrich von Borries. Wenn Sie uns öfters hören, dann haben Sie ihn auch schon mal gehört, und zwar in unserer Folge Design der Zukunft. Die Kunstkritikerin Julia Voss, deren Kolumne Fragen Sie Frau Voss, wie Sie vielleicht auch schon mal in der FAZ gelesen haben. Und die Autorin, Kuratorin und Pionierin der VR-Kunst Tina Sauerländer. Und wer natürlich auch dabei ist, ist die Monopolredaktion in Version von zwei Frauen, die auch öfters bei uns eben im Podcast stattfinden, nämlich Elke Buhr und Silke Hohmann. Und im aktuellen Heft, da gibt es gerade so eine Rückschau auf das letzte Jahrzehnt. Also was war alles los in der Kunst? Was ist passiert? Wer war wichtig? Was war wichtig? Welche Trends kamen in der Kunst? Welche gingen auch wieder? Und wir orakeln eben heute mal so ein bisschen in die Zukunft und wollen klären, wie entwickelt sich denn vermutlich die Kunstwelt in den nächsten 10 oder 20 Jahren? Wird sie vielleicht noch diverser? Wird sie vielleicht kommerzieller? Und zuallererst natürlich die Frage, die uns ja auch in allen anderen Bereichen eigentlich beschäftigt, wie digital wird es werden oder vielleicht auch wie digital soll es denn werden? Und dazu begrüße ich jetzt Tina Sauerländer und Silke Hohmann. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Tina, ich habe das schon vorhin gesagt, du bist sowas wie, also zumindest eine der Pionierinnen, wenn es um Virtual Reality geht.
Naja, das würde ich so nicht sagen. Nee. Das Guggenheim Museum hat schon 1993 eine Virtual Reality Ausstellung gemacht mit Jenny Holzer. Also das, okay, Medium ist auch in der Kunst schon lange dabei.
Aber vielleicht hier für Deutschland. Also ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich habe noch nicht wahnsinnig viel Virtual Reality Kunst gesehen. Ich weiß nicht, wie es unserem Publikum geht. Aber was mich in der Vorbereitung so interessiert ist, was hat dich denn da so hingezogen? Also was ist für dich das besonders Reizvolle an Virtual Reality Kunst?
Das Reizvolle für mich an Virtual Reality ist eben der virtuelle Raum, in dem ein Künstler, wenn er anfängt zu arbeiten, quasi einen leeren Raum vor sich hat, in dem physikalische Gesetzmäßigkeiten nicht mehr gelten und der dort eben alles machen kann, was er machen möchte und der Betrachter eben in dieser Arbeit wie hier im Raum wirklich drinstehen kann und die aus der eigenen Perspektive erleben kann.
Und wer sind diese Virtual Reality Künstler? Also sind das, weil es ist ja schon so ein bisschen klar, ich glaube, jeder, der schon mal so eine Brille auf hatte, der versteht ja schon, das hat so ein bisschen was Videospielartiges in der Regel. Ich habe mich gefragt, sind das jetzt alles so Game Designer, die dachten, ach, Kunst machen wäre eigentlich auch schön oder ich sehe sowieso mein Schaffen als Kunst, oder sind das Künstler, die dieses Medium für sich entdeckt haben, weil sie darin was sehen, was sie vielleicht, ich sag mal, in so den klassischen Kunstfeldern nicht verwirklichen konnten?
Ja, es ist wirklich Letzteres in der bildenden Kunst. Es sind eher weniger Game Designer, es sind wirklich bildende Künstler, die mit dem Medium auch in der bildenden Kunst arbeiten. Wie wir wissen, haben Künstler einen anderen Anspruch an das Medium als ein Game Designer. Einem Künstler geht es auch in diesem Medium immer um die kritische Reflexion mit der Welt, in der wir hier alle zusammenleben. Das ist ganz wichtig. Und ja, es gibt vor allen Dingen Künstlerinnen aus unterschiedlichen Bereichen, die eigentlich aus der Malerei kommen, aus der Skulptur kommen, aus der Performance-Kunst kommen, die Virtual Reality als künstlerisches Medium entdeckt haben, weil sie eben dort Skulpturen bauen können, die nicht physikalischen Gesetzmäßigkeiten unterworfen sind, sondern die auch neben einem schweben können, direkt neben einem die Farbe ändern können, was auch immer. Und das ist, glaube ich, das große Potenzial von Virtual Reality als, für Künstler und Künstlerinnen.
In der Psychologie wird ja auch mit Virtual Reality rumexperimentiert, weil man eben Dinge erfahren kann, über die man, also man kann zwar mit dem Therapeuten über seine Spinnenangst oder über seine anderen Sozialphobien vielleicht sprechen, aber dieses direkte Erleben, dieses Eintauchen ermöglicht eine ganz andere Erfahrung. Ist das vom Prinzip her, würdest du auch sagen, das Gleiche, also diese Unmittelbarkeit, dieses Eintauchen, was auch so ein großer Zug oder ein großer Charme ist?
Ja, natürlich. Das ist genau der Punkt, dass man eben auch als Betrachter und Betrachterin den virtuellen Raum so wahrnimmt wie den realen Raum. Also wenn man im VR ist, dann nimmt man den Stuhl neben sich so wahr, wie wir auch diesen Stuhl hier im realen Raum wahrnehmen. Es ist anders als bei einem Screen. Wenn wir auf einen Screen schauen, dann wissen wir, wie groß der Stuhl ist, weil wir ihn echt schon mal Stühle gesehen haben. Aber er ist so nicht abgebildet. Und in VR empfinden wir ihn so wie einen realen Stuhl. Deswegen auch Reality.
Ja, das wird wahrscheinlich in der Schaffung relativ anders sein. Ich weiß auch nicht, Silke, warst du schon mal in einem Atelier von einem VR-Künstler?
Ich hatte für einen Artikel für Monopol mit Acute Art zu tun. Das ist ein großes Labor in London. Also man könnte sagen, es ist ein Künstleratelier, da stehen aber nur Computer rum. Also die machen im Auftrag von Künstlern, setzen die deren Ideen um. Und zwar, das sind Künstler wie Olafur Eliasson oder Jeff Koons oder Marina Abramović. Und da ist alles möglich. Und das ist natürlich für Künstler zunächst mal immer der Fall oder diese Fragestellung, was mache ich denn, wenn ich wirklich alles machen kann, stellt sich Künstlern zum gewissen Grad ja immer. Allerdings in dieser noch überhaupt nicht wirklich komplett ausgeloteten Welt und diesem Möglichkeitsraum stehen auch diese Big Names da alle noch total am Anfang und das ist eigentlich wirklich sehr, sehr spannend.
Ich dachte auch so, dass dieser Arbeitsprozess ja wahrscheinlich auch so ein ganz anderer ist. Also du kannst ja VR-Kunst, kannst du wahrscheinlich gar nicht so unbedingt alleine machen. Also du hast es auch schon angesprochen, Tina, ne? Also man braucht dann ja jemanden, der irgendwie diese Ideen übersetzen kann.
Ja, man hat die Möglichkeit, eben mit einem VR-Kunstproduktionsstudio zu arbeiten wie Acute Art oder auch Cora Contemporary in Kopenhagen. Aber als Künstler und Künstlerin hat man eben auch die Möglichkeit, mit Programmen wie Google Tiltbrush oder wie Masterpiece VR wirklich in VR direkt zu malen. Es ist wie Photoshop, nur im dreidimensionalen Raum, also anwenderorientiert, anwenderfreundlich. Und so haben Interessierte eben auch so die Möglichkeit, damit anzufangen. Also man muss nicht programmieren können, um in VR zu arbeiten.
Gibt es ganz andere Themen, Ansätze, Fragen oder Inhalte, die durch dieses Medium auf den Tisch kommen, Silke?
Gibt es ganz bestimmt, aber die sind alle noch nicht beantwortet.
Also du hast schon gesagt, es gibt schon lange, aber es steht schon irgendwie auch noch am Anfang, oder?
Ich wollte dich nicht unterbrechen. Es steht am Anfang und ich habe auch das Gefühl, dass viele Künstler noch gar nicht so richtig genau wissen, was sie eigentlich erzählen wollen. Also ich glaube, dass diese Dominanz von diesen neuen Möglichkeiten auch so groß ist und diese Überwältigung, die da stattfindet und überhaupt diese Terra Incognita, also es ist ja wirklich so, wir sind ja da auch sozusagen bildhistorisch irgendwie an einem Punkt, an dem, das ist wirklich ein außerordentlicher Moment gerade und so ein bisschen fehlt mir noch so das Überzeugende, dass man sagt, ja stimmt, das ist Kunst und das muss VR sein.
Tina, kannst du da nicht mal so ein Schwergewicht hier ins Spiel bringen vielleicht?
Ja, genau, da würde ich nämlich direkt mal widersprechen wollen, weil aus meiner Beobachtung gibt es aus den letzten 3 Jahren alleine wirklich also sehr viele großartige VR-Experiences von Künstlern, die wirklich genau wissen, was wir wollen. Wir haben, Philipp Hausmeier und ich haben vor 2 Jahren eine VR-Kunstplattform gegründet, Radiance VR. Das ist eine Online-Plattform, auf der man VR-Kunst recherchieren kann, eben als Safe Space auch gedacht, was ist eigentlich VR in der Kunst und abgegrenzt von anderen Bereichen. Und auf dieser Plattform präsentieren wir derzeit 120 verschiedene Arbeiten von über 80 Künstlern aus über 35 Ländern. Und da kann man sehr gut ablesen, wie Künstler dieses Medium ganz unterschiedlich einsetzen und verwenden. Und thematisch kann man auch gucken auf der Website. Es gibt verschiedene Kategorien. Embodiment, Disembodiment sind große Themen natürlich, aber auch in letzter Zeit vorne. Es gibt sehr viele Künstlerinnen und Künstler, die mit der Zukunft unserer Ernährung arbeiten, auch in Virtual Reality zum Beispiel.
Und was sieht man? Also was erlebt man dann? Was passiert dann da?
Ja, es gibt zum Beispiel die Experience von Bianca Kennedy und The Swan Collective, die heißt Animalia Sum, ist derzeit hier in Berlin im Bärenzwinger ausgestellt und dort schlüpft man in die Rolle eines Käfers und aus dieser Perspektive fängt man an, dann die Welt wahrzunehmen und muss sich dann mit allem Möglichen rumschlagen, nämlich vor allen Dingen mit dem Menschen, der sich gedacht hat, dass wir später zur Proteinaufnahme doch ganz viele Käfer essen könnten. Und die Käfer sagen dann, naja, weißt du, anstatt 100 Millionen Käfer zu killen, dann killt doch lieber ein Wal dafür, da habt ihr dieselbe Menge an Protein und killt nur ein Lebewesen. Und das ist natürlich eine wichtige ethische Diskussion, die damit auf eine sehr großartige Weise angestoßen wird.
Würdest du sagen, dass VR-Künstler politischer oder aktivistischer sind oder ein stärkeres Anliegen haben, weil eben diese Möglichkeit des direkten Erlebens oder so Empathieschulung ganz anders möglich ist?
Ach, das glaube ich, das würde ich jetzt so nicht sagen.
Schade.
Okay. Sorry. Ich glaube aber, dass Empathie zum Beispiel ein Faktor ist, der das Erleben von VR natürlich irgendwie also intensiviert. Ja, also man kann zum Beispiel, Marina Abramović, habe ich vorhin schon erwähnt, hat zum Beispiel mit Acute Art eine Arbeit gemacht, wo sie selber, also ihr digitales Ich, an ihr Avatar zu ertrinken droht in einem immer weiter steigenden Wasserspiegel und der User, Betrachter ist in der Lage, sie zu retten und die Gefühle, die wir entwickeln, wenn wir das sehen, auch wenn wir wissen, wir stehen hier irgendwie in irgendeinem Space und haben da so einen Helm auf, aber die sind noch ziemlich ungefiltert echt, 1:1. Deshalb ist genau diese Bereitschaft zur Empathie eigentlich ein wichtiger Faktor, die VR auch so attraktiv macht. Meine Frage an die Künstler wäre allerdings nochmal zurück zu dieser Idee, wenn alles möglich ist, wo wollen wir denn hin, was wollen wir denn machen? Wir reden von Körper und Embodiment und Räumen und so weiter, aber selbst Räume könnte man ja im Prinzip auch neu definieren. Also ich würde da auch radikal weitergehen und sagen, das ist eigentlich auch ein philosophisches Problem, etwas, das noch nicht versprachlicht ist und das auch noch nicht begreifbar ist. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass Künstler die Ersten sein werden, die dafür eine Sprache finden.
Also du meinst auch sowas, dass wir quasi da Räume erleben, wie wir sie gar nicht kennen, wie wir sie nicht greifen können, so neue Arten auch von Räumen und Räumlichkeit?
Ja, was ich bisher so kenne, und ich kenne nicht alle eure 120 Künstler, aber ich habe ein bisschen was gesehen, es werden eben viele Dinge einfach so so eine Art rauschhafte Tunnelfahrt oder Landschaften oder so, und das ist alles auch ganz beeindruckend und ganz toll und auch natürlich irgendwie außerhalb des Realen liegend, aber man könnte ja auch fragen, wozu überhaupt Landschaft? Oder wozu überhaupt Grid? Also Grid ist ja so dieses Rastersystem, aus dem diese Welten dann gebaut werden. Warum muss ich unten oben Perspektive haben? Wir können alles. Und es gibt ja auch so ein bisschen diese in der Kunstgeschichte so dieses, dass es den Horizont als Bildmotiv eigentlich nicht gab, bevor man verstanden hat, was die Welt ist. Ja, und ich glaube, so ein bisschen ist gerade auch dieser Moment, das ist total spannend, da sind wir aber, glaube ich, gerade. Und noch ist es ein bisschen, habe ich so gewöhnt, mich hat so ein bisschen erinnert, wie als die ersten Telefongespräche, die es überhaupt gab, die handelten davon, dass man jetzt telefoniert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Moment, wo wir gerade vielleicht ein bisschen weiter schon.
Ja. Also Raum ist auch nochmal ein gutes Stichwort, weil diese Räume, in denen ihr Ausstellungen zum Beispiel zeigt, VR-Kunst oder überhaupt digitale Kunst, sind zwar auch manchmal noch die klassischen Museen, also ihr zeigt auch manchmal in staatlichen Museen, zeigt ihr dann Ausstellungen, ihr zeigt aber auch manchmal in ganz kleinen Räumen, zum Beispiel habt ihr im Goethe-Institut in Toronto mal in einer kleinen Bibliothek eine Schau gehabt und da braucht man ja auch eigentlich nicht viel mehr als eine VR-Brille und ein bisschen Platz um sich herum oder je nachdem, wie viele Leute da halt reinpassen und es gibt auch bei euch, es gibt auch immer so wieder so Online-Exhibitions, also Online-Ausstellungen und das ist ja schon interessant, da muss ich also mich überhaupt nicht mehr von meiner Couch theoretisch wegbewegen, sondern kann mir die Brille aufsetzen zu Hause auf dem Sofa und kann quasi eine Ausstellung VR-Kunst erleben.
Ja, das waren jetzt schon so viele Themen in einer Frage. Oh. Wo fange ich da mal an, um das kurz zusammenzufassen? Also mit Peer-to-Space, unserem Ausstellungslabel, mit dem wir internationale Gruppenausstellungen realisieren an verschiedenen Orten, seit 10 Jahren mittlerweile, fast 10 Jahren, machen wir Gruppenausstellungen, zum einen mit Virtual Reality, die sich um das Thema VR drehen in physischen Ausstellungsräumen, zum Beispiel in der New School Parsons in New York dieses Jahr, die Ausstellung Speculative Cultures. Da haben wir 7 VR-Arbeiten in physische Installationen von denselben Künstlern jeweils eingebettet und die haben diskutiert im physischen wie in Virtual Reality, wie man Kultur oder kulturelle Formen weiterdenken kann, wie man darüber spekulieren kann und welche Medien, welche Grenzen auch gesetzt sind. Das ist eine Sache, die wir machen. Wir bringen VR-Ausstellungen in Museen und verschiedene Ausstellungshäuser. Dann machen wir Online-Ausstellungen, die kann man sich auch ohne Brille anschauen. Die sind wirklich auf Webseiten, sind einzelne Webseiten, wo die gehostet werden.
Okay. Und erreicht man so, würdest du sagen, auch Leute, die sonst vielleicht nie ins Museum gehen würden? Und ist das auch für dich ein Anspruch, den du hast?
Ja, das ist definitiv ein großer Anspruch für mich, Leute zu erreichen, die nicht ins Museum gehen. Und auch, das ist für mich das große Potenzial von Virtual Reality als Kunst, dass man eben die Gelegenheit hat, wenn wir alle mal Brillen, VR-Brillen zu Hause haben, dann auch VR-Kunst, dass man sich das zu Hause anschauen kann auf einem Gerät, mit dem man vielleicht sonst andere Sachen macht. Mhm. Filme gucken, Education-Programme anschaut, was auch immer, Entertainment. Es gibt so viele Möglichkeiten und das eben Kunst auch unabhängig von dafür vordefinierten Orten wie Museen oder Galerien auch existieren kann. Und wir sehen das heute auf Social Media. Da findet das bereits statt und Annika Meyers Ausstellung Virtual Normality am Museum der Bildenden Künste Leipzig hat meisterhaft vorgeführt, wie toll man digitale Kunst im realen Ausstellungsraum inszenieren kann und was das für einen Erfolg mit sich bringt, weil nachwachsende Generationen eben sehr viel mit digitalen Bildern auf ihren Handys aufwachsen.
Das heißt, dann ist die Frage vielleicht ein bisschen schon obsolet, aber würdest du denken, dass in den nächsten 10 Jahren wir einfach noch viel, viel mehr digitale Kunst, Virtual Reality Kunst sehen werden? Oder glaubst du, es gibt vielleicht auch dann schon wieder so einen Gegentrend oder eine Rückbesinnung? Oder, letzte Frage, sind es dann vielleicht schon künstliche Intelligenzen, die Virtual Reality Kunst machen?
Naja, ich glaube, dass KI wirklich Kunst machen kann, Ausstellungen selbstständig kuratieren kann, das wird noch ein bisschen dauern. Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir mehr und mehr digitale Kunst in Museen sehen werden. Das tun wir aber schon. Wir leben ja auch im Post-Internet-Zeitalter, wo sich das Virtuelle, das Digitale und das Reale mehr und mehr verschränken, dass Künstler mit virtuellen, digitalen, aber auch mit physischen Mitteln arbeiten und beides in ihre Installation oder Arbeiten integrieren. Also es findet sowieso schon statt.
Eine Abschlussfrage an Silke. Siehst du aktuell schon, dass sich digitale Kunst auch in der analogen Kunst spiegelt?
Also ich glaube, das ist von Anfang an da gewesen, dass unsere visuelle Welt, mit der wir ja auch zu tun haben, auch natürlich von Künstlern aufgegriffen wird. Ich hatte gerade, es gibt gerade eine Ausstellung über junge Malerei, die fand ich ganz interessant, die Feststellung, dass eigentlich fast alle von denen zugleich abstrakt wie auch gegenständlich malen im selben Bild. Mhm. Und das war vor 15 Jahren, als es schon mal so eine Überblicksschau gab, eigentlich eher die Ausnahme. Und sowas kann man schon, glaube ich, darauf zurückführen, dass wir so ungeheuer viel gleichzeitig sehen können und auch verarbeiten können und so viele Dinge, so viele verschiedene Realitäten zugleich, also irgendwie Nachrichten, Bild, dann kommt eine WhatsApp rein, dann hat man da noch den Text, an dem man die ganze Zeit schreibt und diese ganzen Fenster, die auf unseren Desktops sowieso auch immer offen sind und auch letzten Endes mittlerweile ja auch die visuellen Eindrücke in der realen Welt sich manchmal anfühlen wie Pop-ups oder so, dann finden das natürlich Maler auch, weil es visuelle Phänomene sind total interessant, die beschäftigen sich ja damit, wie was aussieht und auch mit der Frage, was ist ein Bild? Also Bilder zirkulieren wie verrückt, aber diese Frage klingt so naiv, was ist ein Bild? Aber das muss auch immer wieder neu definiert werden zum Beispiel und das findet in allen möglichen, auch in der Skulptur findet das statt und ich glaube, dass es einfach liegt, aber nicht an der Digitalisierung, sondern es liegt an der Kunst, dass die eigentlich einfach verpflichtet ist, damit umzugehen.
Immer mit dem umzugehen, was ist. Ja. Okay, gut, dann würde ich sagen, vielen Dank erstmal Tina Sauerländer und Silke Hohmann für diese kleine Reise in die Virtual Reality Kunst. Also ich bin da auf jeden Fall jetzt so ein bisschen angefixt. Tina, als allerletztes wollte ich noch sagen, ihr macht noch ein neues Projekt nächstes Jahr. Vielleicht kannst du das noch einmal ganz kurz erwähnen.
Ja, aber natürlich sehr gerne. Da, wie wir ja festgestellt haben, VR ein sehr neues Medium ist, auch im Kunst- und Kulturbereich, haben wir uns entschieden, doch mehr Bildung zur Verfügung zu stellen für Kuratoren, Kuratorinnen und Künstlerinnen und Künstlerinnen auf der Website mirror.org, auf der wir ab nächstem Jahr Kurse anbieten für Künstlerinnen. Wie kann ich eigentlich ein VR-Kunstwerk machen? An wen wende ich mich? Wie kann ich anfangen, ohne groß was zu investieren und so weiter? Und für Kuratorinnen eben auch, wie kann ich VR-Kunst ausstellen, in meine Ausstellung integrieren? Wie teuer wird das? Was muss ich technisch beachten und so weiter?
Vielen Dank euch.
Dankeschön.
Ja, Technologie, die verändert ja nicht nur die Kunst, sondern unser gesamtes Leben. Und dieses Leben, das findet ja nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit betrachtet immer mehr in Städten statt. Es gibt Schätzungen, die sagen, dass bis 2050 vermutlich 75% aller Menschen weltweit in Städten leben werden. In Deutschland ist es jetzt schon heute der Fall. Und das regt natürlich einige Leute an, darüber nachzudenken, wie diese Städte denn wohl aussehen könnten. Gerade auch in Anbetracht von Klimawandel, Ressourcenknappheit. Ja, und einer dieser Menschen ist der Architekt und Designer und Designtheoretiker Friedrich von Borries. Und ich freue mich, dass er heute bei uns ist, schon zum zweiten Mal im Kunst und Leben Podcast. Hallo Friedrich.
Hallo.
Dein neues Buch Stadt der Zukunft, so heißt es ja. Das hast du zusammen mit einem Stadtplaner geschrieben, Benjamin Kasten. Ihr beginnt darin, ganz nett finde ich, mit so einem kleinen Comic und mit einem Traum von Berlin im Jahr 2070. Und dieses Berlin im Jahr 2070 ist klimaneutral, es ist autofrei, es gibt unterirdische Farmen, in denen wachsen Pilze, Algen und Insekten, die, ich glaube, die Ernährung der ganzen Stadt sicherstellen. Und es gibt da auch eine Bürgermeisterin in dieser Stadt, die ist erst 16 Jahre alt, sieht verdächtig aus wie eine Greta.
Und wurde gelost,
ja, genau. Wie sehr ist denn diese Stadt so eine persönliche Wunschvorstellung oder durchaus ein realistisches Szenario?
Gut, bei Zukunft zu behaupten, dass Zukunftsszenarien was für einen Grad an Realismus die haben, das ist, finde ich, vermessen. Und es ist eigentlich eine Überlegung oder ein Traum, wie wir das ja auch benannt haben, wie wir glauben, wie eine lebenswerte Zukunft in Stadt aussehen kann unter den Bedingungen, in denen Stadt jetzt halt nun mal entstehen muss. Ne? Das heißt, zum einen anders mit Ressourcen umzugehen, anders mit Dichte umzugehen, auch anders mit Migration umzugehen als die Stadt, die wir kennen, und dann zu überlegen, was heißt das eigentlich und was ist das Spannende und Positive daran. Und da kamen wir halt zu diesem Traum.
Aber das heißt, ihr seid nicht so wirklich vom Status quo, wie sind Städte und wie könnten sie sich verändern, ausgegangen, sondern eher, was sind aktuelle Probleme, die auf Städte zukommen und was wären wünschenswerte Lösungen, damit umzugehen?
Also das Buch hat drei Teile. Der erste ist dieses Comic, sozusagen als bisschen als positive Spinnerei. Der zweite Teil ist zu analysieren, schon im Zustand des Heute, was die wichtigen Herausforderungen sind, mit welchen Fragen man sich für die zukünftige Entwicklung von Stadt auseinandersetzen muss. Da sind auch Fragen nach, was ist eigentlich Arbeit in der Stadt, wie denken wir Eigentum in der Stadt, neben Fragen wie Natur und Verkehr, also die jetzt eher noch näherliegender sind für Architekten und Stadtplaner. Und dann gibt es einen dritten Teil, wo wir sagen, wo passiert denn eigentlich heute schon etwas im Kleinen oder in Ausschnitten, was, wenn man skalieren würde, wenn man es an mehreren Orten macht, wenn man es größer macht, die Stadt genau in diese Richtung verändern würden. Also die Mutmacher in der Gegenwart, genauso wie die Problemstellen in der oder die Herausforderungen der Gegenwart zu benennen und ganz am Anfang, also den persönlichen Traum, der natürlich bei jedem Mensch auch anders sein kann.
Und was hat jetzt in diesem persönlichen Traum eine 16-jährige ausgeloste Bürgermeisterin zu tun?
Ach, ich finde das im Moment schon frustrierend, wie Politik bei uns funktioniert. Das ist eine große Errungenschaft, die repräsentative Demokratie. Die hat ihre guten Gründe, aber sie hakt auch an manchen Punkten. Und ich finde die meisten Berufspolitiker, die ich kenne, auch irgendwie langweilig, sage ich jetzt mal so. Also, oder das ist unfair, aber so gebunden an ihrer systemischen Sozialisierung, um das mal abstrakt auszudrücken. Und das Los ist ja auch ein ganz altes und klassisches demokratisches Instrument. Auch wir verwenden das heute. Schöffen werden gelost, zum Beispiel, also Laienrichter, die ja auch nicht unwichtige Entscheidungen treffen. Und dann sich mal zu überlegen, wie sähe das eigentlich aus, wenn, also es ist natürlich eine Übertreibung, dass jetzt der oder die Bürgermeisterin gelost wird. Aber wenn man sich vorstellt, dass fast alle Parlamente so zwei Kammern haben, bei uns Bundestag und Bundesrat, da könnte ja auch eine mal gelost sein. Ja? Und das wäre ja auch ein demokratisches Prinzip. Und bei den 400, 500 Leuten, die da drin sitzen, auch höchstwahrscheinlich repräsentativer als das, was wir jetzt im Parlament sitzen haben, wo sehr wenig Frauen, noch weniger junge Menschen und noch viel weniger Menschen mit Migrationshintergrund sitzen, als wir als Gesamtbevölkerung aufweisen können.
Da denke ich auch gerade an eine vergangene Folge, in der wir über Cornelia Koppitsch, die Soziologin, gesprochen haben, die genau das ja auch anprangert und sagt, dass es eigentlich verantwortlich für unsere politische Krise Erstarken der Nationalisten und so, dass das auch damit zu tun hat, dass man eben keine echte Repräsentanz im Parlament hat, obwohl das immer so formuliert wird. Und deswegen fand ich diese Idee so ganz interessant, weil ich dachte, die klingt natürlich erstmal absurd, aber das, was wir haben, ist ja eben für viele Leute genauso absurd wahrscheinlich. Was ich mich noch gefragt habe, ist, gibt es sowas wie ein reales Vorbild? Ich weiß, dass ihr zum Beispiel über die griechische Polis schreibt. Also gibt es eine Stadt in der Vergangenheit, eine Stadtform im Jetzt vielleicht, die euch inspiriert hat für dieses Berlin 2070?
Also mit der Vergangenheit ist es ja ähnlich wie mit der Zukunft. Man ist nicht dabei gewesen. Und es ist auch nur eine Projektion, die man vornimmt. Und auch die griechische Polis ist jetzt ja nicht ganz, ist jetzt auch nicht astrein gewesen. Ja, da gab es Sklaverei und unsere Begriffe von Gleichberechtigung gab es da auch nicht. Und ganz starken Kolonialismus, weshalb die ja auch so gewachsen sind. Also kann man, würde ich jetzt auch nie sagen, also die Polis irgendwie, die ist es.
Zurück in die Antike nicht.
So, was ich aber daran spannend finde und weshalb wir die Polis genommen haben, ist, dass wir ja heute so ein sehr starkes, wenn wir über Demokratie reden, ein stark nationalstaatliches Denken haben und eins, was sozusagen räumlich zweidimensional gedacht ist. Aber diese Idee von dem nationalen Territorialstaat ist eigentlich viel, viel jünger als die Idee von Stadt und die Idee von Demokratie. Und die viel weiterreichende utopische These, die wir in diesem Buch formulieren, also viel weiterreichend als ob ein 16-jähriges Mädchen Bürgermeisterin wird oder nicht und gelost oder nicht, ist ja die, dass wir sagen, dass eigentlich die Stadt als Organisationsprinzip den territorialen Nationalstaat ablösen wird. Mhm. Und das ist eine meiner Grunderfahrungen, immer wenn ich in Veranstaltungen bin mit noch ein bisschen mehr Leuten als hier, und dann frage, könnte ich jetzt hier auch fragen, wer ist Berliner oder ja, in der Stadt, dann logischerweise heben eigentlich fast alle die Hand. Ja? Und wenn man dann sagt, wer ist Deutscher, dann sind es viel weniger Hände, weil die Stadt viel integrativer ist, ein offenes Identifikationsangebot hat im Gegensatz zur Nation. Und damit ist es, glaube ich, viel zukunftsfähiger. Mhm. Und letzter Satz dazu, Politiker sagen ja oft, heute diese globalen Probleme, die wir haben, Migration, Klimawandel und so weiter, die können wir ja gar nicht nationalstaatlich lösen. Stimmt, ja, kann man anscheinend nicht, aber dann fehlt sozusagen die Konsequenz. Was heißt das? Nämlich, dass wir anders denken müssen und anders regieren und anders agieren. Und sehr viele der globalen Probleme kann man natürlich auf städtischer, also auf kommunaler Ebene angehen. Also wenn nicht da, wo sonst? Also Frage Verkehr, Wohnen, Energie, menschliches Miteinander und so. Das passiert ja hier auf der Straße in solchen Räumen im täglichen Miteinander und nicht in abstrakten Konstruktionen wie dem Nationalstaat.
Also ich kann es schon total nachvollziehen, was du meinst. Also ich glaube, das hat schon jeder auch mal erlebt, dass man das Gefühl hat, in so einem überschaubaren sozialen Umfeld lassen sich Dinge leichter lösen. Das hat dann auch immer so ein Element von sozialer Kontrolle. Das ist ja auch ein großes Problem, auch was den Klimawandel angeht. Wir wissen, dass es irgendwie nicht okay ist, wenn wir so viel Plastikmüll produzieren, aber wir sehen trotzdem nicht die Leute täglich vor unserer Nase, die darunter leiden. Wenn man sich jetzt aber so den aktuellen Trend anguckt, was Städtewachstum angeht, dann sieht man ja auch, dass es vor allem die Megastädte sind, also die jetzt schon weit über 10 Millionen Einwohner haben, die noch weiter wachsen werden. Gibt es da so ein Limit, wo du denkst, so ab der Größe ist es auch eigentlich schon, ist es auch nicht mal eine Stadt, mit der man konstruktiv arbeiten kann? Oder in der konstruktiver gearbeitet werden
also
kann als Nationalstadt?
Erstens wachsen alle Städte, auch die unter einer Million, auch die unter 100.000. Die wachsen alle, haben wir auch eine Statistik in dem Buch. Und ich glaube, dass das Limit, das ist relativ offen. Wir haben eine Grafik in dem Buch, wo wir gesagt haben, die Weltbevölkerung mit der Dichte des Ruhrgebiets passt nach Australien. Mhm. Ja, also sozusagen rein gedanklich ist noch viel Platz in der Welt. Was, glaube ich, ein Problem ist, was du auch ansprichst mit den Megacities, dass das vorherrschende Wachstumsmodell von Stadt das des Kuhfladens ist. Also es, sozusagen, wir kennen das, diese schöne europäische Stadt, die ist irgendwie dicht, da ist eine Stadtmauer rum, aber alle diese europäischen Städte, die man so kennt, die durchläuft man in 3 Stunden und dann war man im Mittelalter und auch noch in der frühen Neuzeit wieder draußen. Ja. Heute Berlin, kriegen wir das noch hin mit der S-Bahn oder mit dem Fahrrad, dass wir irgendwie rauskommen, aber zu Fuß schafft man es zumindest hier aus Mitte nicht mehr so richtig, ist schon sozusagen schwieriger. Und in den großen Megacities geht es echt nicht mehr. Mhm. Und dieses Denken in so sich ausbreitenden Kuhfladen ist vielleicht das Falsche. Und deshalb sagen wir in dem Buch, dass wir die Welt eigentlich als eine Stadt, diese Globalopolis, verstehen müssen, die netzartig, also eigentlich entlang ihrer Verbindungsstraßen gedacht ist. Und auch das, wenn man in sehr vielen Regionen der Welt, aber auch in Brandenburg, ja, findet man diese sogenannten Straßendörfer. Also man fährt auf der Straße und denkt so, ja Mann, ein großes Ding, ja, 2 Kilometer lang oder so, ja, fährst du und fährst und fährst du, was immer nur ein Haus tief. Ja, und danach fängt sozusagen wieder, nicht sozusagen, sondern danach fängt Natur an oder Landschaft zumindest. Und das skaliert auf Städte übertragen, wäre das ein ganz anderes Bild von Stadt, wenn wir sagen, Städte sind in Netzen organisiert, ziehen sich sozusagen entlang ihrer Verbindungslinien, aber sind dafür nicht so tief, in Anführungszeichen. Ja? Also, dass du da in 2 Stunden oder in einem halben Tag wieder rauskommst. Und wenn man sich das verräumlicht vorstellt, dann wird einem auch klar, warum wir diesen Nationalstaat so obsolet finden, weil der macht dann ja überhaupt gar keinen Sinn, weil der geht ja von, in Anführungszeichen, natürlichen Grenzen aus und nicht von diesem, ja, diesem netzartigen sich ausdehnen und verknüpfen.
Du hast jetzt ja schon den ländlichen Raum angesprochen und das ist ja, wird ja auch oft als eine Hoffnung der Digitalisierung formuliert, dass der ländliche Raum, also auch die Dörfer, wiederbelebt werden. Aber eigentlich höre ich schon aus dem, was du sagst und auch aus den Statistiken, die ihr im Buch habt, heraus, dass das nicht so richtig absehbar ist, oder?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil man damit da in dieser, also was heißt heute Dorf und dieser Urbanisierungsgrad, den man in fast ganz Westeuropa ansetzt, von Pi mal Daumen 75%, liegt ja nicht daran, dass die Menschen alle in Berlin leben oder in Barcelona oder in Hamburg oder in Stockholm, sondern dass wir auch schon bei relativ kleinen Größen eigentlich von einem urbanisierten Lebensstil ausgehen. Also Verfügbarkeit von den entsprechenden Infrastrukturen. Also was macht Stadt aus? Stadt macht aus, dass ich schnell im Krankenhaus bin, dass ich gute Schulen habe, dass ich eine bestimmte Sicherheitsstruktur habe, die mir ermöglicht, dass sich völlig fremde Menschen irgendwie friedlich und sich wohlfühlen, zusammenleben können, dass ich ein kulturelles Angebot habe, etc. Und das ist ja schon in relativ kleinen Städten oder in infrastrukturell gut vernetzten Räumen gegeben. Währenddessen es in anderen Bereichen der Welt natürlich eine Form von Land gibt, die heißt kein Strom, kein Wasser, keine Schule, kein Krankenhaus etc. Und das ist wirklich ländlicher Raum. Und da glaube ich nicht, dass er die Hoffnung ist, dass wir als irgendwie hippe Urbanisten irgendwie eine Stunde raus nach Brandenburg in den Coworking Space fahren und dann halt da auch ein paar Bäume und Pflanzen sehen. Das ist noch nicht das, was man im globalen Kontext als ländliches Leben bezeichnet. Und vor diesem sozusagen auch teilweise, also wirklich ökonomisch harten Leben fliehen halt viele Menschen in Städte, also in die Räume, in denen gewisse Infrastrukturen von Kultur, Bildung und Gesundheit halt irgendwie gewährleistet sind. Und ich glaube, diesen Trend jetzt aufs Globale gesehen, der ist erstmal nicht abzuwenden. Mhm. Oder da ist unsere neue Ländlichkeit auf einem sehr hohen Wohlstands- und Infrastrukturniveau.
Ja. Es geht ja in dieser Stadt, in diesem Berlin 2070, ja auch ganz viel um Bürgerbeteiligung, Mitgestaltung, Teilhabe, teilweise auch der Teilhabe von Tieren und Maschinen. Und damit das aber alles möglich ist, schreibt ihr, dass es in dieser Stadt eine Kultur der Offenheit braucht. Die ist quasi die Grundvoraussetzung dafür. Und dann gibt es den 134-jährigen Bürgermeister von Kopenhagen, der täglich Yoga macht. Da habe ich mich jetzt gefragt, woher soll diese Offenheit kommen? Also kann man die verordnen, zum Beispiel durch täglich Yoga, mindestens 10 Minuten, aber auch nur bei den guten Lehrern, die das Yoga verstanden haben, oder?
Also du bist jetzt ja ganz raffiniert, du mischt jetzt ja die verschiedenen Teile, die ich vorher säuberlich versucht habe zu trennen. Also der 134-jährige Yoga-machende Jan Gehl, Bürgermeister aus Kopenhagen, ist in diesem Traum. Ja, währenddessen die Frage nach der Offenheit und wie wir Offenheit in unserer Gesellschaft erhalten und fördern, natürlich in den gegenwärtigen Herausforderungen sich spiegelt. Weil wir ja leider schon in einer Gesellschaft leben, in der man den Eindruck hat, dass sich Errungenschaften von Offenheiten zumindest in manchen Räumen reduzieren. bis hin zu minimieren. Mhm. Und das ist natürlich eine, das schreiben wir auch, das ist eine kulturelle Aufgabe und keine, die man jetzt als Architekt und Planer irgendwie lösen kann, weil man es eben nicht verordnen kann.
Aber wer löst
sondern kulturelle es ist eine, Aufgabe? Ja, da kommt ja gleich die Zukunft der Kunst und da hattest du ja auch schon gefragt, ja, ob Kunst in der Zukunft immer politisch ist. Natürlich haben wir alle dabei eine Aufgabe, auch Architekten und Planer haben eine Aufgabe, indem sie Räume schaffen, in denen Begegnungen stattfinden können, indem sie Wohnformen schaffen, die kooperativ sind, indem wir über andere Eigentumsverhältnisse nachdenken, die irgendwie flexibler sind. Und da haben wir dann im praktischen Beispiel auch ganz konkrete Beispiele. Und dann würde ich mal eins nennen, wenn das okay ist, die Kalkbreite in Zürich, ein genossenschaftlicher Wohnungsbau, also schon mal ein anderes Eigentumsverständnis. Und dann haben die vor allem sich selber auch ein paar Regeln gegeben, das hat mit Verordnen zu tun und aber auch entsprechende Räume entworfen. Also da gibt es ganz normale Wohnungen, in Anführungszeichen, für diesen Standardhaushalt, wie man ihn so definiert, 2 Eltern, 2 Kinder. Aber es gibt auch Großwohnungen, ja, für über 30 Leute, die sich eine Großküche auch mit Koch teilen. Und es gibt so Clusterwohnungen für Singles, die sich eine kleinere Küche teilen. Also ganz unterschiedliche Wohnformen. Und dann gibt es so eine Regel, wenn sich irgendwie der Wohnbedarf ändert, ja, weil Partner kommt dazu, Partner geht weg, Kinder gehen aus dem Haus, Kinder kommen dazu. Also vor allem für die, wo es sich verkleinert, die müssen dann aus ihrer Wohnung raus und in eine andere. Die bleiben zwar in ihrem sozialen Umfeld, weil sie in diesem relativ großen Block bleiben, ja, und es bleibt ja auch ihr Eigentum, weil es ja eh Genossenschaft, aber sie müssen sozusagen Platz machen für andere. Aber ja, wie gesagt, es bleibt trotzdem diese Gemeinschaft erhalten. Und solche Regeln und solche unterschiedlichen auch Raumangebote, wo eine Veränderung einer Lebensstruktur nicht dazu führt, dass ich mein ganzes soziales Umfeld aufgeben muss, das ist was Planer für eine bessere Gemeinschaft, für ein besseres soziales Zusammensein in Stadt beitragen können. Und um es abzuschließen, eine solche soziale Gemeinschaft, die ja auch auf einem subjektiv-emotionalen Moment Sicherheit ermöglicht ja auf der anderen Seite wieder mehr Offenheit. Ja, das ist ja immer ein Wechselspiel. Wenn ich mich sicher, geschützt, geborgen fühle, dann habe ich eine höhere Möglichkeit zur Offenheit, als wenn ich mich unsicher, ängstlich, alleingelassen fühle. Und ja, das wäre vielleicht ein Punkt, wo auch Architektur und Stadtplanung beitragen kann zur Gestaltung einer offenen Gesellschaft.
Und wie sieht es aus mit den Künstlerinnen und Künstlern? Was spielen die für eine Rolle in Globalopolis?
Ja, das machen nachher Elke Buhr und Julia Voss und nicht ich. In der Tat haben wir uns jetzt in dem Buch dazu nicht geäußert, dezidiert. Ich unterrichte ja an der Kunsthochschule und habe natürlich schon eine bestimmte Vorstellung, was Kunst zur Gesellschaft beitragen kann und pflege da eigentlich immer zu sagen, dass diese Freiheit, die Kunst hat, die ich auch unheimlich wichtig finde, dass Kunst keine Aufgaben hat, keine Verpflichtungen, keine Zielsetzungen, ist zu Teilen nicht eine erkämpfte, sondern eine verliehene Freiheit. Das stimmt nicht ganz für Literatur und Presse, da gab es sozusagen lange Kämpfe, aber ich habe schon den Eindruck, in der bildenden Kunst, der ist es irgendwie in einer gewissen Weise geschenkt worden und dieser Schenkung oder dieser Verleihung leider, ja, wie man ja immer wieder sieht, es liegt vielleicht auch die Verpflichtung, oder gibt es nicht eine Verpflichtung, aber zumindest eine Aufforderung, zuweilen auch zu überlegen, was man gesellschaftlich bewirkt, zumindest für die Institutionen, die die Kunst ermöglichen, also die Hochschulen und die Museen. Und da sind wir ja auch, glaube ich, in einem gesellschaftlichen Konsens, dass die auch eine politisch-gesellschaftliche Aufgabe haben. Mhm. Also das ist so ein Wechselspiel, was mich eigentlich interessiert, zwischen einer Freiheit und dass man Kunst nicht instrumentalisiert und nicht für welche politischen Ziele auch immer vor den Karren spannt, aber auf der anderen Seite, dass man sich vielleicht auch überlegt, was man mit als Künstler und Kulturschaffender mit dieser großen Freiheit, die diese Gesellschaft, unsere Gesellschaft der Kunst zuweist, was man mit der anfängt.
Vielen Dank, Friedrich von Borries.
Ja, danke dir.
Wir machen ja diesen Podcast seit einem Jahr und immer wieder wird es mal gewollt, mal ungewollt auch sehr politisch, sei es jetzt in Bezug auf Sexualität, auf Ethnie, Umwelt oder Klima. Und dabei kommen wir oft zu dem Schluss, dass wir oft anfangs denken, dass ja Künstlerinnen und Künstler per se schon quasi besonders fortschrittlich in ihrem Denken sein müssten, besonders avantgardistisch und natürlich auch kosmopolitisch. Aber manchmal drängt sich auch der Eindruck auf, dass das auch alles etwas blasig sein könnte und Künstler da vielleicht nicht so ganz immer über ihren Tellerrand gucken können. Und deswegen wollen wir mal fragen, was bedeuten denn eigentlich Kunstschaffende, aber auch Kunstinstitutionen für unsere Gesellschaft? Was wandelt sich da gerade? Was ist in den letzten Jahren passiert? Wo wird's wahrscheinlich hingehen? Und dafür begrüße ich jetzt bei mir die Kunstkritikerin und auch Wissenschaftshistorikerin Julia Voss.
Hallo.
Hallo Julia. Und die Monopol-Chefredakteurin Elke Buhr.
Ja, da bin ich wieder.
Ja, ganz ungewöhnlich, Elke, weil sonst bist du ja schon immer am Anfang dabei. Heute bist du quasi das gute Ende.
Ist doch auch schön.
Ist doch auch schön. Die erste Frage geht gerne an euch beide. Ihr seid ja beide von Berufswegen schon Beobachterinnen der Kunstwelt. Und bevor wir mal in die Zukunft schauen, vielleicht erstmal noch mal ganz kurz einen Rückblick auf die letzten 10 Jahre. Wie politisch, würdet ihr sagen, oder aktivistisch ist die Kunst der letzten 10 Jahre und was ist da der Trend?
Also ich würde meinen, es ist viel politischer geworden. Und vor allen Dingen, was mich fasziniert in den letzten 2 Jahren vielleicht, ist, dass der Aktivismus wieder zurückgekommen ist. Also das heißt, das können zum Teil Künstler sein, die nicht unbedingt als ihr künstlerisches Werk etwas Politisches machen, sondern als Aktivisten tatsächlich sich mit den Institutionen beschäftigen. Und da ist es nicht nur spannend zu sehen, dass es sehr viele aktivistische Bewegungen gibt, sondern dass die auch enorm erfolgreich sind. Ich glaube, so erfolgreich waren sie wahrscheinlich noch nie in der Geschichte der Kunst. Also wenn man sich anschaut, was Nan Goldin mit Payne Sackler erreicht hat, dann fiel mir überhaupt nicht ein, in der Kunstgeschichte wäre eine vergleichbare Durchschlagskraft gehabt haben könnte.
Wer da jetzt nicht Bescheid weiß, kannst du uns ganz kurz mit ins Bild holen?
Ach so, also genau, Nan Goldin, die Fotografin, hat eine Bewegung gegründet, die heißt Payne Sackler. Sie war selbst opiatabhängig und das geht gegen die Familie Sackler, die eben in Amerika sehr viele Institutionen unterstützt, nicht nur in Amerika, sondern auch in England, und die eben sehr viel Geld damit verdient haben mit einem Opiat, was abhängig gemacht hat und was die Opioid-Crisis in den Vereinigten Staaten ausgelöst hat. Ja, und sie ist eben dadurch auch wieder abhängig geworden, das ist ein Schmerzmittel gewesen, und obwohl man eigentlich wusste, es sind insofern auch sehr viele Klagen anhängig, obwohl man eigentlich wusste, dass das abhängig macht, wurde das trotzdem rausgegeben und hat diese Familie sehr reich gemacht, die dann sozusagen das Geld wieder umgewälzt hat und zurück in die Gesellschaft gegeben hat anhand von Kunstinstitutionen. Und dagegen hat sich Nan Goldin sehr erfolgreich gewehrt. Also ich würde sagen, der erste Durchbruch kam, als sie in London gedroht hat, dass sie eine Show absagen würde in der Tate, dass sie nicht teilnehmen würde, wenn die weiter Geld von denen nehmen. Und tatsächlich haben die dann Abstand davon genommen, Geld von denen zu nehmen. Die National Portrait Gallery hat sich angeschlossen, der Louvre hat sich angeschlossen, Metropolitan Museum hat sich angeschlossen. Das heißt, das hatte enorme Auswirkungen. Und mir fällt nicht ein in der Kunstgeschichte, wann das schon einmal so gewesen sein könnte.
Hängt das mit unseren Zeiten zusammen? Ist es heute, gab es da irgendwie vielleicht auch so eine Genese innerhalb der Kunstschaffenden, dass die sich heute anders verorten? Oder sind das so quasi unabdingbare Reaktionen auf die Zeit, in der wir leben?
Also ich glaube, es hat viele Gründe. Zum einen, ein Grund ist sicherlich das Internet, das heißt, dass Protestbewegungen plötzlich eine ganz andere Durchschlagkraft haben können, weil die sich besser organisieren können. Das Zweite ist natürlich, dass die Kunstwelt ein viel besser sichtbarer Ort geworden ist. Das heißt, dass sich viel mehr Leute für Kunst interessieren und diese Kunstinstitutionen auch ein viel größeres Publikum haben. Dann hängt es natürlich damit zusammen, dass diese Opiatkrise in den Vereinigten Staaten einfach unfassbare Ausmaße hat, mit also vielen hunderttausend bis Millionen Toten. Und insofern da irgendwie plötzlich eine Dringlichkeit dahinter steht und auch eine Evidenz dahinter steht, die viel stärker ist. Und dann würde ich auch sagen, gibt es noch ein allgemeines Unbehagen. Also ein Buch, was für mich sehr wichtig war und ist ein Buch von Andrea Fraser. Ich habe mir extra den Titel notiert. 2016 in Museum Money and Politics. 2016 in Museum Money and Politics. Und da spricht sie eigentlich darüber, über ein Unbehagen, was sie sozusagen gesamtgesellschaftlich spürt, aber besonders mit Blick auf die Institutionen, mit denen sie es zu tun hat, in denen sie nämlich sagt, dass Amerika von der Demokratie in eine Plutokratie umgebaut worden ist, also sozusagen es regieren die, die das Geld haben. Und sie sagt, wenn man sich anschaut, wo das besonders krass der Fall ist, dann sind es natürlich die Kunstinstitutionen in Amerika, die dann natürlich absolut plutokratische Institutionen sind und praktisch dieses antidemokratische Verhalten mit viel Glamour und viel Diskurs dazu einüben. Mhm. Und ich glaube, da ist auch was dran. Also ich glaube, diese Vorstellung, dass Kunst grundsätzlich und das Museum grundsätzlich irgendwie schöne Institutionen sind, die demokratisch sind und wir uns alle darüber freuen, das hat einen Knacks bekommen, das hat einen Riss bekommen.
Also es sind ja zum einen die Institutionen, die auf die Künstler, die ja teilweise positiv reagieren, teilweise einfach von ihren Strukturen her, also eigentlich so Kunst, naja, was heißt Kunst, unfreundlich sind, aber nach anderen Regeln eigentlich funktionieren und nicht mehr nur Darbietungs- oder Darstellungsräume für Kunst sind. Es gibt natürlich aber auch, glaube ich, das Problem, und das ist jetzt ganz interessant bei Ai Weiwei, der ja in Berlin sein Buch vorgestellt hat, Manifest ohne Grenzen, und da sagt er, er ist von der Politik und von der Presse ganz enttäuscht gewesen, weil er so selten eigentlich seine politischen Anliegen besprechen konnte und sich einfach nicht gehört gefühlt hat. Ja, wer hört denn eigentlich diese Statements von Künstlern, außer die freiwillig Kunst konsumierenden?
Naja, Ai Weiwei muss sich, glaube ich, eigentlich gar nicht so doll beschweren, weil er ja ständig eigentlich Interviews gegeben hat.
Aber es hat ihm anscheinend nicht gereicht.
Nee, aber ich glaube, dir würde es nie reichen. Also ich glaube, also dessen Wort würde ich da jetzt nicht so wahnsinnig ernst nehmen. Der beklagt sich, glaube ich, vor allen Dingen gerne. Ich glaube, was sich geändert hat, ist, dass gesamtgesellschaftlich man ja gesehen hat, dass so Kampagnen Erfolg haben. Also dass so, selbst wenn man sich so die MeToo-Bewegung anschaut oder wie auch immer, also es gibt jetzt so ein ganz anderes Bewusstsein dafür, dass man wirklich was verändern kann. Und also wie krass sich das geändert hat, wir haben jetzt im nächsten Heft kommt eine Geschichte über Hans Hake. Also Hans Hake ist ein Künstler, der wirklich seit Ende der 60er Jahre genau das gemacht hat, was die Künstler und Künstlerinnen heute machen, nämlich Institutionskritik. Also der hat so Recherchen gemacht, zum Beispiel ein Bild von Manet in der Sammlung des, ich glaube, das Museum Ludwig war es. Und der hat dann halt recherchiert, okay, das ist eigentlich Raubkunst, das muss eigentlich zurückgegeben werden. Und wenn man sowas heute machen würde, dann würden alle sagen, ja, Raubkunst muss man zurückgeben, schrecklich. Was ist damals passiert? Seine Ausstellung wurde abgesagt, Kurator gefeuert, der Typ war raus. Also das heißt, es hat sich krass geändert, was man erreichen kann und wie die Öffentlichkeit auf solche Sachen reagiert. Und das, glaube ich, bezieht sich auch nicht nur auf Künstler, sondern einfach darauf, dass dieses Format, wir machen eine öffentliche Kampagne, wir veröffentlichen Missstände und die Leute springen drauf an, dass das viel besser funktioniert als früher, viel schlechter funktioniert dagegen, dass wir schweigen das tot und ist doch immer so gewesen. Und lass uns doch einfach so schön weitermachen wie vorher. Also ich glaube, das funktioniert einfach viel schlechter. Und das verändert das Kunstsystem auf eine Weise, die mich auch total erstaunt. Also es ist wirklich auch, glaube ich, so in den letzten 2 Jahren, dass das so total, dass man plötzlich das Gefühl hatte, okay, wenn jemand mit Boykott von irgendwas droht, dann ist es nicht nur dessen Problem, sondern dann wird sich auch vielleicht wirklich an der Ausstellung was ändern. Mhm. Während man früher mal gedacht hatte, okay, da beschwert sich wieder jemand, wird ja eh nichts passieren. Und jetzt ist das so, da kann jetzt wirklich sich eine Sprengkraft draus erwachsen, da kann eine Bewegung draus erwachsen und dann haben die Institutionen wirklich ein Problem und müssen sich damit auseinandersetzen. Und dann ist dann halt auch mal dann der Typ aus dem Board des Whitney dann irgendwann zurückgetreten oder ist dann die Frau von der Serpentine zurückgetreten. Das waren jetzt so 2 andere viel besprochene Fälle, wo dann wirklich durch Künstlerengagement sich was geändert hat in der Institution. Man kann natürlich immer noch sagen, okay, die Grundstruktur, wer hat das Geld, wie funktioniert das, wie wird das finanziert, ist immer noch jetzt nicht auf den Kopf gestellt, aber trotzdem sieht man, dass sich da viel bewegt.
Wisst ihr, wie das aussieht bei so Institutionsbetreibenden? Also gibt es da so eine gewisse Angst, dass die das Gefühl haben? Also ich weiß ja nicht, wie oft ihr kommuniziert mit großen, keine Ahnung, mit der Leitung der staatlichen Museen oder sowas, aber herrscht da schon vielleicht so ein gewisser Respekt gegenüber diesen Kräften, die da so eher aus den Künstlern selbst herauskommen, ermöglicht auch durchs Digitale und diese ganze Sprengkraft, die in so Vernetzungen liegt? Oder beobachten die das noch mit so einer Lässigkeit und sagen, naja, Uns also wird es immer geben.
Ich glaube aber Museumsdirektoren, auch der jüngeren Generation, die stehen da total auf der Seite von den Künstlern, glaube ich auch. Also die wissen selber, also gerade so was so Raubkunst angeht und so, glaube ich, sind das welche, die da selber ganz, also Nina Zimmer oder so in Basel, die für die ist das selber ein totales Anliegen. Und ich glaube, dass die selber auch diese ethischen Überzeugungen, dass das für die total wichtig ist. Mhm.
Also ich würde meinen, dass man das schon spürt, dass sich da was verändert hat. Und du hast einerseits recht, dass es eine jüngere Generation gibt, die sich da auf die Seite stellt. Und auf der anderen Seite stehen die natürlich auch sitzen die zwischen den Stühlen. Denn die müssen auf der anderen Seite auch irgendwie Geld besorgen. Und insofern, also ich glaube, ein gutes Indiz ist, wir hatten eine Zeit lang, da gab es diese Schwärme von Museumsutopien und das Museum der Zukunft und so, und das ist sehr still geworden. Und tatsächlich, ich kenne einen, dessen Namen ich jetzt nicht nennen kann, aber der eine große amerikanische Institution leitet, und der sagte, was soll ich dazu sagen? Sozusagen, wenn ich sage, was ich wirklich sagen kann, dann bin ich sozusagen meinen Job los. Mhm. Und wenn ich das versuche, irgendwie zu beschönigen, dann habe ich morgen die Bude voll. Also tatsächlich, glaube ich, schauen im Moment alle, versuchen rauszufinden, wie tief der Stein fallen wird. Und ich glaube, Hans Hake ist wirklich, also toll, dass ihr da eine Geschichte drüber macht, weil mich auch, der hat vor kurzem den Arnold-Bode-Preis bekommen, und da habe ich die Laudatio gehalten, und mich hat das noch so lange beschäftigt, weil ich mich tatsächlich gefragt habe, sozusagen auch, wie sich das ganze Umfeld verändert hat. Denn tatsächlich, ich meine, im Grunde ist es ein kleines Wunder, dass wir heute noch über Hans Hake sprechen. Der hätte auch einfach vergessen sein können. Also der hatte diese große Show 1971 im Guggenheim-Museum, die ihn eingeladen haben, weil sie irgendwie sich was anderes vorgestellt haben, was er macht, seine Echtzeitsysteme. Und plötzlich war eines seiner Echtzeitsysteme, was er da vorstellen wollte, war eben diese Analyse einer Immobilienfirma, die in New York systematisch Grundstücke aufgekauft hat, die dann verelenden hat lassen und eben neue Projekte darauf entwickelt hat. Und der Kurator, wie du gesagt hast, wurde gefeuert. Hans Hake hat 15 Jahre lang keine Museumsausstellung mehr bekommen in den Vereinigten Staaten und hat dann viel in Deutschland gemacht. Und du hast eben den Fall vom Wallraf-Richartz-Museum mit dem Manet genannt. Es gab natürlich den Pralinenmeister, das war das Ludwig-Museum dann, also über Peter Ludwig, den Sammler. Und tatsächlich, jedes Mal wurden diese Ausstellungen abgesagt. Das Netz, was Hake damals hatte, war einerseits die Galerie Menz, die dann die Sachen gezeigt hat, nachdem die Institutionen die Türen geschlossen haben. Und auch Leute, und ich glaube zum Teil auch Kaspar König, die sich dafür eingesetzt haben, dass das aber in Katalogen und so weiter aufgetaucht ist. Also dass es nicht ganz rausgestrichen worden ist. Und darum hat er irgendwie diesen Märtyrerstatus bekommen. Aber an sich muss man sagen, ist wirklich erstaunlich viel von dem, was er gemacht hat, nicht realisiert worden und war natürlich total folgenlos. Also ich meine, Peter Ludwig hat noch versucht, den Pralinenmeister zu kaufen. Das hat nicht geklappt, aber eigentlich wollte der den natürlich im Keller versenken. Und es ist lange Zeit kein bekanntes Werk gewesen. Mhm.
Das ist, finde ich, so ein interessantes Spannungsfeld zwischen, auf der einen Seite gibt es so einen Druck, dass Kunstschaffende nicht so stark die herrschenden Verhältnisse kritisieren sollen oder sollten, von denen sie irgendwie auch profitieren, genau. Dass aber auf der anderen Seite die es tun, dass es doch eine wahrscheinlich Menge gibt, die groß genug ist, die auf genau solche Provokationen aber so stark abfährt und damit dann eben doch diesen Künstlern weiterhin Gehör verschaffen und sowas. Also wisst ihr, was ich meine mit diesem,
ne? So, es ist ein Widerspruch, und ich glaube, also das ist immer unklar, wie das ausgeht.
Was sich dann durchsetzt auch.
Genau, und auf welche Seite man sozusagen setzt. Also ich würde auch sagen, dass wahrscheinlich viele Künstler verschwunden sind, von denen wir nichts mehr gehört haben. Ja. Und wie gesagt, ich glaube, das schon sowohl für Hake war das lange Zeit eine echt heikle Situation, als auch für Leute, die über ihn geschrieben haben. Also von Graskamp wurden auch Texte aus Katalogen rausgekippt und so. Und das im Nachhinein ist das jetzt irgendwie immer eine interessante Geschichte zu erzählen. Damals hat sich das aber, glaube ich, gar nicht gut angefühlt. Mhm. Und ich glaube, das kann auch heute noch passieren, dass das am Ende irgendwie in einer andere Richtung geht. Also insofern, glaube ich, sind wir alle, wenn uns das interessiert, nicht aus der Pflicht zu versuchen, irgendwie das Netz dafür zu sein und das Ohr dafür zu sein, dass das hört und dann auch weiterträgt.
Ja, was man natürlich eben auch nicht vergessen darf, und darüber haben wir, Elke, auch schon öfters gesprochen, über diesen Spagat, den ja Künstler auch machen müssen zwischen, sie wollen was wagen, müssen auch was wagen, wollen provokant sein, auch um zu verkaufen. Gleichzeitig dürfen sie auch nicht so kritisch sein, dass sie dann eben verboten werden oder wie auch immer, nichts mehr verkaufen. Was würdest du sagen, ist so, wir haben ja auch über diese Kunstmessen gesprochen, die ja zunehmen, also ein bisschen die Möglichkeit für Künstler zu verkaufen auf Messen, die irgendwie wichtig ist. Und was passiert da in den nächsten Jahren? Also setzt sich, ist auch wieder sehr spekulativ, aber glaubst du, es setzt sich eher Werte und Haltung durch oder doch Kommerz?
Ich glaube, das ist gar kein Entweder-Oder, also weil es gibt ja auch ganz viele verschiedene Kunstszenen. Das beobachtet man ja auch immer wieder. Es gibt ja, früher hat man das immer in biennale Kunst und Marktkunst unterteilt. Ich glaube, dass diese Unterscheidung funktioniert jetzt nicht mehr unbedingt, aber es gibt natürlich immer Kunst, die halt gut auf dem Markt funktioniert. Dann gibt es Kunst irgendwie, die halt gut in bestimmten Sorten von Institutionen funktioniert und die gar nicht unbedingt dafür gemacht wird, dass sie jetzt groß verkauft. Dann gibt es Kunst, die ist sowieso eher Sozialarbeit und wird von Leuten praktisch gemacht, die aus ganz anderen Budgets bezahlt werden. Also ich glaube, es gibt da alle möglichen Bereiche. Und ich glaube aber, dass im Moment ist diese Politisierung so stark, dass das, ich glaube nicht, dass das so schnell wieder weg sein wird. Und ich glaube, dass das auch insgesamt zusammenhängt schon mit einem Funktionswandel der Museen. Also du hast, Julia, du hast gesagt, natürlich, man weiß nicht, was mit den Museen passiert, was die Finanzierung angeht und so weiter. Aber ich glaube, dass sich Museen als öffentlicher Ort, dass die auch einen Funktionswandel gerade haben. Also das glaube ich, das klassische Museum hat sich sehr darauf konzentriert, seine Artefakte zu bewahren, auszustellen und darüber zu forschen und so weiter. Und mittlerweile habe ich den Eindruck, dass Museen, die sehr zukunftsorientiert sind, eher wie so eine Art Community Center manchmal sogar arbeiten. Also dass die so ganz auch so Elemente von Sozialarbeit mit reinnehmen, dass sie sich plötzlich verantwortlich fühlen für das Viertel, in dem sie sich befinden, dass sie über ihre Rolle reflektieren, was sind wir eigentlich in der Stadt, was machen wir hier, was für Bevölkerungsgruppen holen wir hier rein. Die Education wird immer wichtiger. Also das heißt, das ist, glaube ich, auch so ein Funktionswandel von einem Museum, was dann irgendwann gar nicht mehr primär ein Ort ist, um irgendwas aufzubewahren, sondern ein Ort ist, wo Menschen zusammenkommen, um Dinge zu tun. Und dann wird natürlich auch das Werk selber, also das teure Werk, ist dann vielleicht irgendwann gar nicht mehr so wichtig, weil Museen das ja vielleicht auch gar nicht mehr bezahlen können, ständig diese teuren Kunstmarktpreise.
Kriegen doch die ganzen Sachen geschenkt.
Ja gut, irgendwann kriegen sie geschenkt, stimmt, ganz fein. Ja, aber ich glaube schon, dass die Aufmerksamkeit dann vielleicht in manchen Institutionen dann auch vom Werk teilweise weggeht und zu dem, was machen wir denn eigentlich mit den Leuten, die hier reinkommen und wie können die mitmachen? Also die können ja nicht alle selber ihren Kunst irgendwie basteln, aber wie können wir die involvieren? Und das hat dann, da werden dann andere Fragen und Antworten dann kommen, als man vielleicht jetzt hat.
Also ich kenne das, ich habe vor 10 Jahren mal in London gelebt und da fand ich das schon beeindruckend, dass zum Beispiel die Tate-Museen schon da auch auf einen ganz anderen Gedanken gesetzt haben. Also man konnte da Mitglied werden und dann hat man da auch, glaube ich, Vergünstigungen bekommen im Café. Die haben ständig Newsletter rumgeschickt, Veranstaltungen gemacht im Museum. Also da war schon viel mehr das Museum so ein Ort der Begegnungen, würde ich sagen. Aber aus Deutschland oder jetzt aus Berlin ist mir das nicht so bekannt. Was sind so, da würdest du sagen, so Vorreiter?
In Deutschland? Fällt mir jetzt gerade keiner ein.
Nee, das war traurig. Da gibt es, also Kunstsammlung NRW macht sehr viel. Ich würde auch hier in Berlin sagen, dass die Berlinische Galerie ein Ort ist, der eher auf diese Weise auch funktioniert. Da gibt, also wenn ich länger nachdenke,
ja, es gibt schon, aber ich finde es nicht so, aber ich finde es wirklich so, dass man so weit geht wie die Tate oder dass es so ein Ort ist wie die, gut, die Tate ist natürlich auch ein spezielles Museum, weil das ist so ein Megatanker und die haben so viel.
Und
es ist
natürlich die grundsätzliche Entscheidung, keinen Eintritt zu haben. Natürlich, also sozusagen für die öffentlichen Sammlungen keinen Eintritt zu nehmen, das ändert natürlich ganz, ganz viel und das würde auch unsere Museen hier total verändern, wenn das der Fall wäre. Und ich glaube, das, was wir in den Kunstmuseen sehen, sehen wir schon lange Zeit und vielleicht auch sehr erfolgreich und vielleicht auch authentischer an den Naturkundemuseen. Das sind ja eigentlich die Museen immer gewesen, die sowohl sehr immer Community-gebunden waren, die viel Kinder immer hatten und die natürlich auch finanziell anders aufgestellt sind als die Kunstmuseen. Denn natürlich, wenn man die Motorhaube bei den Kunstmuseen aufklappt, wie das jetzt passiert, dann stößt man da schon auf viele erklärungsbedürftige Dinge.
Jetzt ist er schon weg, aber in Friedrich von Borries Zukunftsvision von dieser Stadt Berlin im Jahr 2070, da schreibt er auch, dass in dem Stadtschloss Berlin es jetzt so ein Forschungszentrum gibt für Kunsttechnologie, in dem Künstler, Biotechnologen und Sozialwissenschaftler zusammenarbeiten. Was haltet ihr von der Vision? Ist da, glaubt ihr, das ist gar nicht so unrealistisch oder vielleicht wünschenswert?
Also ich finde das total realistisch, weil ich mittlerweile einige Künstler kenne, die mit Biotechnologie total enthusiastisch arbeiten. Also der Andreas Greiner, den wir im letzten Podcast hatten, der immer mit seinen leuchtenden Algen und so weiter. Also es gibt viele Künstler, die, glaube ich, total Lust haben auf solche Zusammenarbeiten, auf so Crossover-Sachen. Und Friedrich hat ja auch gesagt, er möchte nicht, dass die Kunst so in Dienst genommen wird. Aber ich glaube, dass man nimmt ja auch nicht immer gleich die ganze Kunst in Dienst, sondern ich glaube, es gibt immer unter den Künstlern welche, die sich ja, also die Künstler sind ja im Moment dabei, sich immer so an den Rändern ihrer Disziplin aufzuhalten und da zu gucken, wo kann es denn weitergehen. Mhm. Und ich glaube, dass es da ganz viele gibt, die dann auch total anwendbare Sachen entwickeln oder auch total utopische Sachen. Also ich finde das eigentlich, es wundert mich, dass es noch nicht so weit ist, ehrlich gesagt.
Wenn wir schon bei den Wunschvorstellungen sind, dann würde ich gerne nochmal fragen, wenn ihr jetzt einfach mal träumen dürftet oder einen Wunsch formulieren dürftet, was wünscht ihr euch von der Kunstwelt so in den nächsten Jahren? Was würde euch so richtig vom Hocker hauen?
Also was ich erstaunlich finde an der Kunstwelt, obwohl die Kunstwelt sozusagen, wie du vorhin auch gesagt hast, in vielen Dingen immer als so fortschrittlich gilt, im Grunde ist die Kunstwelt und auch die Museen haben alle ein enormes Wachstumsmodell. Also sozusagen das beste Museum ist das, was die meisten Räume hat, was die meisten Kunstwerke hat, was den höchsten Jahresetat hat und die meisten Besucher. Und an sich würde ich mir mal eine Institution wünschen, die sozusagen sowas wie das, was früher mal das 3-Liter-Auto war oder so, die mal ein nachhaltiges Museum, ein nachhaltiges Zukunftsmuseum entwickelt. Und das betrifft sowohl die Sammlungen, denn ich glaube, was wir im Moment horten in den Kunstmuseen, ist eine absolute Zumutung der nächsten Generation gegenüber. Die muss sich um die Sachen kümmern, die muss das bezahlen und das wird fies. Und genau, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir eine nachhaltige Modellinstitution als Museum.
Nachhaltigkeit und Kunst haben wir in der letzten Podcast-Folge drüber gesprochen. Das passt natürlich auch super. Da haben wir ja auch schon mit Daniel Völzke im Gespräch festgestellt, dass da auch noch generell sehr viel Nachholbedarf ist, was so die Verantwortung für Nachhaltigkeit in den Kunstbetrieben angeht. Also weil du schon gesagt hast, auch die Lagerung, das ist, glaube ich, auch vielen gar nicht bewusst, was da auch an Energie aufgebracht werden muss, damit diese Kunstwerke so lange überhaupt in diesen Museen Bestand haben können. So, Elke, und jetzt darfst du noch einen Wunsch raushauen.
Ich fand Julias Wunsch noch richtig super. Also man könnte das aber noch fortführen, wenn man sagt, man hat eine nachhaltige Institution, ein 3-Liter-Museum, wäre dann aber auch ein Museum, das eine kleine Homebase hat, in der man diese ganzen, also in dem man so diese Kontemplation und so noch hat, aber was gleichzeitig vielleicht so total mobil ist und dann zu den Leuten geht und dann so irgendwie da ein bisschen was auspackt.
Aber das haben wir schon mit Tina Sauerländer und ne, Virtual Reality, das ist ja schon die Kunst, die zu den Leuten
ohne Brille.
Kommt.
Ich hätte es lieber ohne Brille und mit richtigen Sachen, die man anfassen kann und, die man dann auch, weil ich persönlich finde ja, dass die Leute schon genug auf Bildschirme gucken und dass die Kunst auch der Ort sein kann, wo man gerade mal nicht auf den Bildschirm guckt. Also natürlich möchte das jetzt überhaupt nicht ablehnen, aber das fände ich auch eine gute Option.
Vielen Dank, wir sind jetzt schon am Ende. Ich habe schon gerade ein Zeichen bekommen, wir müssen uns mit der Zeit ein bisschen ranhalten. Also vielen Dank auf jeden Fall, Elke, dass du wie immer im Podcast warst. Vielen Dank, Julia, auch an dich.
Ich sage auch vielen Dank.
Und ich bedanke mich natürlich auch ganz herzlich bei Eva und Niki von Detektor FM, die das Ganze hier vorbereitet, durchgeführt und mitorganisiert haben. Und wenn Sie jetzt mal zu Hause Ihr Smartphone zur Hand haben, ob Sie jetzt gerade im Auto sitzen, dann dürfen Sie es vielleicht auch später in die Hand nehmen oder gerade im Bett uns hören, dann abonnieren Sie uns sehr gerne und bewerten Sie auch den Podcast, wenn Sie Lust haben. Und vor allem hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein. Und damit sage ich ja, vielen Dank. Und bis bald und danke nochmal an das Publikum hier vor Ort.
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.